NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
6. Dezember 1869. Der Geburtstag des schwedischen Polarforschers Otto Nordenskiöld.
Es ist diese Versteinerung, die Otto Nordenskiöld keine Ruhe lässt. Denn sie wirft die Frage auf,
ob die antarktische Halbinsel vielleicht in irgendeinem Zusammenhang mit Südamerika steht.
Der schwedische Geologe erhält das Fossil vom Kapitän eines Walfängers, der es auf einer antarktischen Insel aufgelesen hat. Otto Nordenskiöld forscht schon in Alaska, Patagonien und Grönland. Von der Antarktis aber weiß er an der Schwelle zum 20. Jahrhundert so wenig wie die meisten anderen Polarforscher auch.
Das war wirklich buchstäblich der letzte weiße Fleck auf der Erde.
Cornelia Lüdecke.
Ich bin Professorin für Wissenschaftsgeschichte an der Universität in Hamburg. Mein Schwerpunkt sind Geschichte der Polarforschung, Geschichte der Meteorologie.
1895 beschließt eine internationale Konferenz der Geographen in London, diesen letzten weißen Fleck gemeinsam zu erkunden.
Der Kongress hält die Erforschung der antarktischen Regionen für das bedeutendste der noch zu lösenden geografischen Probleme.
Man wusste ja nicht einmal, ist es ein Kontinent, sind es Inseln, ist es wie die Arktis einfach ein eisbedeckter Ozean, wo vielleicht einige Inseln aufgereiht sind, keine Ahnung.
Mehrere Staaten beginnen mit den Vorbereitungen auf die große Mission. Zügig. Wer weiß, ob in der Antarktis nicht neue Hoheitsgebiete auf Eroberung warten. England, Deutschland und Norwegen statten ihre Polarforscher großzügig aus. Schweden gibt sich gegenüber seinem Landsmann Otto Nordenskiöld knauserig.
Ihm wurde vorgeworfen, dass er erstens keine Polarerfahrung hat und dass seine ganze Mannschaft viel zu jung ist und eben auch wenig Erfahrung mitbringt.
Kein Geld also vom Staat. Aber auch keine Vorgaben.
So ist es. Und damit war er ungebunden und konnte wirklich seinen eigenen Plan durchführen.
Otto Nordenskiöld wird am 6. Dezember 1869 in Schweden geboren, heute vor 150 Jahren. Sein Onkel ist der berühmte Polarforscher Adolf Erik Nordenskiöld, der als erster nördlich von Sibirien die Nordwestpassage durchquert hat. Der Neffe ist gerade 30, als er sich ins Abenteuer seines Lebens stürzt. Otto verschuldet sich über beide Ohren, um ein 30 Jahre altes Schiff zu kaufen und auszurüsten. Die Antarktik.
Es war ein ganz normaler Walfänger, aber auch schon ein Schiff, was schon auf einer Arktisexpedition eingesetzt wurde. Und es war nicht besonders ausgestattet, um wirklich in einem Eisgebiet zu überwintern.
Als Kapitän gewinnt Nordenskiöld eben jenen Mann, von dem er die Versteinerung bekommen hat, Karl Anton Larsen. Der ist damals beim Walfang tief Richtung Süden vorgedrungen, in die Weddellsee.
Man kennt den Zipfel der antarktischen Halbinsel, die Richtung Südamerika zeigt. Und alles, was östlich dieser antarktischen Halbinsel liegt, dieser tiefe Einschnitt, das ist die Weddellsee.
Hier will Nordenskiöld hin. Küsten kartografieren, Fossilien und Pflanzen sammeln, meteorologische und erdmagnetische Beobachtungen aufschreiben. Das Schiff Antarktik hat 3 Masten und eine Dampfmaschine, wirklich winterfest ist es nicht. Es soll 6 Forscher an Land absetzen, umdrehen und auf den Falklandinseln den Winter abwarten, dann die Männer abholen, sobald der arktische Sommer gekommen ist. Soweit der Plan. Niemand ahnt, was passiert. Über Argentinien und die Falklandinseln erreicht die Antarktik Anfang 1902 die südlichen Shetlandinseln.
Wir drängten weiter,
schreibt Nordenskiöld in sein Tagebuch.
Ergriffen von dem fast fieberhaften Eifer, den nur ein Forscher spüren kann, der an der Schwelle des großen Unbekannten steht.
Als ersten gelingt ihnen die Passage durch die Enge zwischen 2 Inseln am oberen Zipfel der Halbinsel. Sie heißt bis heute wie das Schiff, Antarktiksund. Weiter südlich steigen die Forscher auf der Insel Snow Hill Island aus.
Das Holz für die Hütte wurde dorthin gebracht und 6 Männer inklusive dem Expeditionsleiter Nordenskiöld wollten dort planmäßig überwintern und meteorologische und magnetische Messungen machen.
Die Männer sind überwältigt von der Schönheit des ewigen Eises.
Eigentümlich,
dass das Eis so unendlich wechselvoll, so interessant sein kann, trotz seiner unbeschreiblichen Einförmigkeit.
Notiert der schwedische Botaniker Karl Skutzberg.
Wie schwer und grau liegt es da in Sturm und Nebel, tot und düster. Und dann, von den Lichtfluten der Sonne beschienen, erstrahlt es wie tausende von Diamanten. Die letzten ersterbenden Strahlen der Sonne lassen es in hundertfach wechselnden blauen Nuancen schimmern, bis es endlich in dem zauberhaften Licht des Mondes kühl und silberklar daliegt.
Die Männer bauen eine Hütte und ein Observatorium, legen mit Boot oder Schlitten Versorgungsdepots in der Umgebung an, machen bakteriologische, magnetische, geologische Untersuchungen, jagen Robben oder Pinguine. Höhepunkt ist eine ausgedehnte Schlittenfahrt aufs Festland, die Nordenskjöld und zwei Begleitern eine antarktische Premiere beschert.
Ich eilte zu diesen Felsen, der ersten Stelle an der gesamten Ostküste des Festlandes der Westantarktis, die von menschlichen Füßen betreten wurde.
Und sollte die Antarktik vor ihrer Rückkehr eintreffen, gilt dieser Befehl.
Dass die Antarktik am 23. November nach Süden abgehen sollte, um uns bei der Christensen-Insel aufzusuchen. Ich hielt es nämlich für sehr wahrscheinlich, dass sie vor diesem Termin anlangen würde.
Das schiere Gegenteil ist der Fall. Seit Anfang November 1902 ist die Antarktik auf Tour, um die Mannschaft abzuholen. Doch das Wetter ist eine einzige Katastrophe, stürmisch und kälter als erwartet. Schon bald steckt das Schiff im Packeis fest. Eines Nachts ruft Kapitän Larsen alle an Deck, auch den Geologen Johan Gunnar Andersson.
Drei oder vier Schiffslängen entfernt lag backbords ein Eisberg, höher als unser Hauptmast und wohl dreimal so lang wie unser Schiff. Das Packeis, in dem wir steckten, drohte genau darauf zuzusteuern. Zudem wütete ein Schneesturm.
Mit aller Kraft kommt die Antarktik wieder frei.
Und glitt an ihm vorbei, in die Furt in seinem Windschatten.
Zurück in offenen Gewässern nimmt sie Kurs auf den Antarktiksund in Richtung Nordenskjölds Quartier. Doch das Eis wird wieder dichter.
Die Antarktik konnte nicht den üblichen Weg nehmen, weil der noch von Eis verbarrikadiert war. Hat aber dann drei Männer an einer Stelle der Hope Bay, Hoffnungsbucht, herausgelassen.
Andersson, einen Leutnant und einen Matrosen.
Die sollten dann quasi über Land mit Schlitten und am Boot versuchen, Snow Hill Island zu erreichen, um den Männern zu sagen, dass sie mit dem Schiff etwas später abgeholt werden.
Das ist Ende 1902. Von der Hoffnungsbucht bis zu Otto Nordenskjöld auf Snow Hill Island sind es 200 Meilen. Doch eisige Stürme rauben den drei Männern die Hoffnung, dass es bald wärmer werden wird. Sie sind gezwungen, sich aus Steinen und der Zeltplane eine Hütte zu bauen.
Ganz klein, dass also sie wirklich nur Schlafsack an Schlafsack dort gelegen haben mit einem Herd zum Kochen, um dann halt Robben und Pinguine zu essen. Und dann haben sie natürlich gehofft, dass im nächsten Jahr ein Schiff sie suchen kommt.
Larsen versucht es weiter in Richtung Südosten. Bald ist die Antarktik wieder im Packeis gefangen. Ein Sturm treibt sie vor sich her. Vorwärts, rückwärts, seitwärts. Bis sie Anfang Januar 1903 stecken bleibt.
Am Nachmittag war der Druck auf die Seiten des Schiffes kaum noch zu beschreiben. Nach dem Essen begann es plötzlich wie ein Espenblatt zu zittern. Ein gewaltiges Krachen ließ uns alle an Deck laufen. Das Schiff schob sich höher und höher. Nachts begann es sich nach Steuerbord zu neigen und wir begannen mit den Vorbereitungen, es zu verlassen.
Tagelang kämpfen die Pumpen gegen eindringendes Wasser. Am Ende wird die Antarktik vom Eis zerquetscht.
Die Mannschaft konnte alles Mögliche aus dem Schiff vorher noch herausnehmen und sie waren zum Glück in der Nähe einer kleinen Insel, Paulet Island, wo sie dann haben überwintern können.
Fassungslos beobachten die Männer, was vor sich geht.
Wir stehen in einer langen Reihe am Rand des Eises und können unsere Augen nicht von ihr lassen. Die Pumpen laufen noch, aber das Geräusch wird immer schwächer. Es sind ihre letzten Atemzüge. Sie sinkt immer tiefer. Der Name verschwindet. Jetzt rauschen die See und das Eis mit lautem Krachen über ihr Deck. Dieses Geräusch werde ich nie vergessen, solange ich lebe.
Ja, ist natürlich ganz heftig.
Die Lage ist heikel. Die Nordenskjöld-Expedition zerschlagen in vier Gruppen im ewigen Eis. Geeint nur in der Hoffnung auf Rettung, so wie abgesprochen.
Das war vorher ja auch ausgemacht, wenn sie nicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo natürlich viel Luft war, dann in Buenos Aires wieder ankommen, dass dann eine Hilfsexpedition ausgesendet wird.
Wir träumten 100 Träume auf unserer Insel. Und alle drehten sich um zwei Punkte: Essen und Rettung.
Viele Monate vergehen. Es ist die zweite Überwinterung. Um zu überleben, jagen die Männer hunderte Robben und Pinguine. Sie können nur hoffen, dass Schweden und Argentinien eine Rettungsmission für die Antarktikbesatzung vorbereiten.
Die haben sich nicht zerfleischt, die haben es alle geschafft, irgendwie vernünftig durch den Winter zu kommen,
sagt die Wissenschaftshistorikerin Cornelia Lüdecke.
Und dann kommt ja das Irre. Die drei Männer von der Hoffnungsbucht sind losgegangen und haben tatsächlich zwei von dieser Sechsergruppe auf Snow Hill Island getroffen, die gerade auf einer Forschungsrundtour waren, um weitere Versteinerungen zu finden.
Anderson und seine Begleiter sind kaum wiederzuerkennen. Die Kleidung zerrissen, die Haare in langen Zotteln.
Das ganze Gesicht, die Hände waren total schwarz, weil die ja nur in ihrer Hütte waren mit schlechtem Abzug. Und wenn man lauter fettige Sachen kocht und brät, das schlägt sich überall nieder.
Meine Vorstellungskraft reichte kaum aus, mir auszumalen, zu welcher Menschenrasse diese Kreaturen gehören mochten.
Schreibt Nordenskiöld hinterher überglücklich in sein Tagebuch. Und die Überraschungen sind noch nicht zu Ende.
Ein paar Tage später tauchte der Kapitän Larsen mit dem Boot auf und weiteren fünf Mitgliedern. Und als die dann in Snow Hill Island eingetroffen sind, kam am selben Tag ein argentinisches Schiff,
die Uruguay.
Und hat sozusagen die Station gefunden und die Männer gefunden, hat sie alle eingesammelt und die anderen, die noch auf Paulet Island waren, die letzte Schiffsbesatzung von der Antarktik wurde dann auch noch eingesammelt.
Nach fast 21 Monaten Trennung ist die Mannschaft um Otto Nordenskiöld wieder vereint. Ihre Rettung aus dem lebensfeindlichen ewigen Eis ist eine Sensation.
Das war ganz großartig, auch für Argentinien, weil die damit in der Weltpresse standen und eben zeigen konnten, dass sie fähig sind, so eine Rettungsexpedition durchzuführen, erfolgreich.
Bis heute liegt die Uruguay im Hafen von Buenos Aires.
Man kann die anschauen, man sieht dort Gegenstände von der Nordenskiöld-Expedition und das ist ein Riesen-Aushängeschild für dieses Land gewesen.
Nordenskiöld verliert auf der Expedition nur einen einzigen Mann, an Herzschwäche. Alle Funde können sie nicht mitnehmen, dazu ist auf der Uruguay zu wenig Platz. Aber die Steine, die in die Beweiskette gehören, dass die Antarktis und Südamerika tatsächlich einmal eine Landmasse waren, sind an Bord. Und die Messungen der Expedition werden schließlich mit denen der englischen und deutschen Antarktisforscher zusammengeführt.
Und gerade aufgrund der Wetterdaten von diesen Expeditionen und weiteren Schiffen und Walfängern, die da in der Umgebung waren, hat man dann darauf geschlossen, dass die Antarktis ein Kontinent ist, sogar mit einer mittleren Höhe von 2000 Metern plus minus 200 Meter. Und das ist schon relativ genau, muss man sagen.
In Hope Bay, wo die Steinhütte der drei Überwinterer stand, befindet sich heute eine argentinische Polarstation. Auch Kreuzfahrtschiffe halten hier, um die Erinnerung an Otto Nordenskiöld und seine Mannschaft wachzuhalten.
Die anderen Orte auf Paulet Island und Snow Hill Island, die werden auch von Kreuzfahrtschiffen angelaufen, um an Ort und Stelle eben zu sehen, wie diese Männer vor über 100 Jahren über den langen Winter ihr Leben gefristet haben, um dann später abgeholt bzw. gerettet zu werden.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an Otto Nordenskiöld, der heute vor 150 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.